Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zurück zu Kick and Talk mit AEN für Ahmed, Erik, Niklas. Wir haben die Woche jede Menge Themen für euch, also macht euch bereit. Jungs, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute bisschen angeschlagen meinerseits, leicht erkältet. Ich hoffe, die Stimme macht mit über 90 Minuten. Was machen wir heute? Über 60 Minuten. Nichtsdestotrotz wollen wir uns zusammensetzen, weil die Woche ist doch spannend. Es gibt Champions League. Und hey, wenn ich es schaffe, bin ich sogar am Mittwoch im Stadion. Da haben die Bayern-Freunde Tickets abgecheckt und ich will mir das echt nicht vermasseln von der Krankheit. Also mal schauen, da gebe ich mir jetzt ein paar Tabletten und dann Abfahrt. Zäpfchen ins Äschen und dann geht's schon wieder. und Bundesliga. Das ist eigentlich das größte Thema, worüber wir diese Woche sprechen wollen. Also was da passiert ist, unglaublich. Die ganzen Comebacks von Stuttgart, die passiert sind. Da habe ich selbst beim 3-2 eigentlich weggeschaltet, in der WhatsApp-Gruppe noch so mich gefreut über das 2-2 und dann Reiner 3-2 und dann dachte ich, okay, ciao, bringt nichts mehr. Hoffenheim 1-1 in München, wer hätte das gedacht? Also da hat Pellegrini Materazzo auch, ja, jede Menge Glück gehabt, würde ich mal sagen, an dem Tag. Freiburg gewinnt in Bremen, da kann uns Erik sicherlich noch drüber quatschen und natürlich das Spiel der Spieler, Alter, 5-2. Was war bitte mit Bülter los? Was war mit Schalke los? Stabin war on fire. 5-2 gegen Hertha BSC und haben gleich den Trainer rausgekickt. Also, wir sehen Pardadei wieder. Wir haben ja den Zirkel, Kreis des Lebens gesehen bei Hertha.
Circle of Life, genau.
Ja, Circle of Life. Man holt einen neuen Trainer, man kickt den raus und holt Pardadei. Dann holt einen neuen Trainer und dann kickt man den raus und dann kommt Pardadei wieder. Der vor ewige Hertha-Trainer. Ich würde sagen, wir fangen ganz schnell mit der Champions League an, weil da gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. Ich meine, die Ergebnisse in der Hinrunde waren meistens einseitig, bis auf das italienische kleine Derby in der Champions League in Neapel gegen Milan. Milan hat ein super Spiel gemacht. Also die haben ja nach ihrem 4-0 in Napoli nochmal das wirklich 1-0 zu Hause gewonnen. Also Back-to-Back gegen Napoli gewonnen, muss man erstmal schaffen. Aber jetzt Napoli zu Hause in 1-0, Osimhen ist wahrscheinlich wieder fit. Also, ich kann mir sehr gut ein Szenario vorstellen, dass Napoli das Ding jetzt wieder umdreht, ne? Und dann quasi Milan leider mit einem 1-0 dieses Hinspiel nicht weiterkommt. Weiß jetzt nicht, wie ihr das seht.
Ja, im Prinzip das gleiche Szenario wie bei den Bayern. Wenn man halt merkt, dass der echte Neuner aktuell da vorne komplett fehlt und man hat sein ganzes System nur auf ihn aus. Klar, Kvaratskhelia hat auch ein solides Spiel jetzt gemacht und die ganzen Leitsäulen. Ich glaube, ein Kim ist jetzt und Anguissa fehlen beide. Das sind aber trotzdem sehr, sehr elementare Spieler. Und
einige gelbe und einige, also gesperrte Leute.
Ja. Und wobei ich sagen muss, ich glaube, die Anguissa hat, glaube ich, eine gelb-rote gekriegt oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall über die zweite gelbe lässt sich auf jeden Fall streiten. Naja. Aber, oder war es Kim? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber es sind auf jeden Fall, die beiden werden fehlen und das könnte am Ende schon der Sargnagel bedeuten, auch wenn ihr Top-Stürmer wieder am Start ist. Aber ich denke, Milan wird das schon zurecht bunkern und am Ende sehen wir dann wahrscheinlich ein Mailänder Stadtderby dann im Halbfinale. Wer hätte das gedacht?
Das ist halt meine Befürchtung, dass vielleicht diese Taktik mit Bunkern mit dem 1-0 ein bisschen gefährlich sein könnte. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Niklas, wenn deine Mannschaft jetzt mit dem 1-0 im Hinspiel gewinnt, zu Hause und dann auswärts fährt und dann versucht zu bunkern. Ich meine, die Heimmannschaft braucht lediglich ein Tor und dann ist das Spiel wieder offen.
Ja, definitiv. Deswegen glaube ich, wenn sie das bunkern, das wird ihnen, glaube ich, am Ende des Tages auch auf die Füße fallen, auch wenn die Defensive von Milan eigentlich sehr stabil ist. Aber ich finde einfach die Offensivpower, die Neapel hat, trotzdem nach wie vor, gerade jetzt, wenn Osimhen wieder zurückkommt, einfach immer noch phänomenal. Ich meine, jetzt haben sie, glaube ich, in der Liga auch am Wochenende kein Tor gemacht, aber ansonsten sind die ja eigentlich eine eingebaute Tormaschine. Also insofern Glaube ich, wenn sie sich nur hinten reinstellen und bunkern, könnte es am Ende des Tages nicht gut ausgehen für Milan. Sie haben natürlich durch den Hinspielerfolg jetzt wirklich alles oder alle Trümpfe in der Hand. Ich traue dem Braten aber trotzdem noch nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich von allen Spielen, die wir jetzt in der Champions League Viertelfinale vor den Rückspielen haben, das einzige Spiel werden, wo es nochmal so richtig, richtig spannend zur Sache geht. Weil ich glaube schon, dass Neapel da eine Rechnung zu begleichen hat, auch wenn natürlich Milan jetzt in der Liga gewonnen hat und im Hinspiel. Vielleicht haben sie so ein bisschen den Napoli-Code entschlüsselt, aber bin auch gespannt, wie die Ausfälle von Neapel in der Defensive wirken. Ich glaube trotzdem, dass das Spiel mehr in der Mailänder Hälfte stattfinden wird als in der Hälfte von Neapel. Und deswegen glaube ich, dass die Rückkehr von Victor Osimhen auf jeden Fall wichtiger ist für Neapel als der Ausfall von Kim zum Beispiel. Deswegen bin ich gespannt, aber ich sage, es wird ein spannendes Spiel. Glaube aber sogar, dass sich Neapel vielleicht knapp durchsetzen kann.
Heißt der jetzt Osimhen oder Oshimen? Weil du das
Ich weiß auch nicht. Ich sage immer Uschi. Aber vielleicht hat der. Früher habe ich immer Uschimann genannt, aber so heißt er nicht. Keine Ahnung.
Die alte Uschi.
Osimhen.
Die alte Uschi aus dem Pott. So. Mal schauen, was die Uschi macht. Aber wir müssen zum Schluss noch festhalten, Milan hat auch Neapel gewonnen. Alles ist möglich. Es kann
Zweimal
auch,
sogar schon, ne?
genau, es
In dieser
kann ein
Saison.
Mailänder Derby geben, tatsächlich. Aber kommen wir noch kurz zu Chelsea Real. Ich meine, Real im Hinspiel, wenn ich ein Manko habe, dann ist Chancenverwertung. Die hätten das Ding eigentlich schon im Hinspiel klären können. Und Chelsea mit einem 4-0 ja zu Hause schlagen und dann wäre man gechillt nach London gefahren. Jetzt so 2-0. Ich meine, wir haben wieder eine Bestätigung bekommen, eigentlich, dass auch unter Lampard nichts bringt. Das System ist einfach falsch, also die Taktik ist falsch. Da hilft, glaube ich, jetzt momentan kein Trainer der Welt. Da muss in der Mannschaft was passieren und daher denke ich jetzt auch nicht, dass es jetzt ein Comeback geben wird mit Lampard an der Stamford Bridge gegen Real Madrid. Sehe ich einfach nicht. Die Madrilenen sind da viel zu schlau. Ich glaube, die werden auch viel bunkern. Es wird nicht jetzt so ein Spiel, wo Real Madrid komplett, ich glaube, aufgeht. Natürlich werden Vinicius Junior und Benzema da vorne mächtig für Wirbel sorgen und ich denke, die meiste Gefahr wird auch aus Verlierer gehen. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob Real Madrid das Spiel machen möchte. So. Man hat öfters gesehen, dass auch jetzt gegen, wenn man überlegen war, trotzdem das Spiel abgegeben hat und versucht hat, ja, per Konter oder was auch immer, dann das Spiel zu machen oder das Spiel zu gewinnen. Und ich denke, vielleicht wählt Ancelotti wieder die gleiche Taktik gegen Chelsea. Nur mal ganz kurz, ich weiß nicht, seht ihr überhaupt noch eine kleine Chance für die Londoner oder sagt ihr auch, ist abgehakt?
Für mich ist das Ding durch, weil einfach, wenn ich einer Mannschaft eher das Comeback zugetraut hätte, dann wäre das Real Madrid gewesen. Chelsea performt momentan in keinen Belangen so, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, oh, das Hinspiel war ein Ausrutscher, im Rückspiel geht was. Deswegen kann ich mir da kein Szenario vorstellen, zumal, wie du gesagt hast, Chelsea eigentlich eher was für das Spiel machen muss. Und wenn du Real Madrid Platz gibst zu kontern über die schnellen Rodrigo, Vinicius Junior und Co., kann das auch eher mal sein, dass in dem Konter da ganz schnell mal das ein oder andere Tor für Real fällt. Ich glaube, das wird ein relativ langweiliges Spiel. Ich glaube auch nicht, dass Real das Ding jetzt irgendwie super deutlich gewinnt im Rückspiel, aber ich glaube, dass am Ende Real Madrid da nichts anbrennen lassen wird und auf jeden Fall souveränes Halbfinale erreicht.
Ich denke, Erik, du kannst eigentlich da nur eine Bestätigung geben. Aber du hast doch Mailänder Derby angesprochen. Inter hat jetzt auch 2-0 im Hinspiel gewonnen. Anders als Real sind sie jetzt halt zu Hause im Spiel gegen Benfica. Auch wenn Benfica ein bisschen im Hinspiel enttäuscht hat, auch die Chancenverwertung, was die anbelangt, ähnlich wie Real Madrid. Bloß da hat man gar keine Tore geschossen. Ja, tatsächlich Mailänder Derby, glaubst du dran?
Ja, zum Hinspiel, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Benfica groß enttäuscht hat. Die haben eigentlich genau das gespielt, was ich gedacht habe. Und wenn man da in die Statistik reinguckt, hätten sie es in meinen Augen auch verdient gehabt, da Minimum ein Unentschieden rauszuholen. Aber ja, letztendlich ist Inter eine Mannschaft, die einfach typisch italienisch ist und einfach abgezockt die Dinger macht. Und im Gegensatz jetzt zu Napoli, die jetzt dieses Jahr eher für den offensiven Fußball jetzt auf internationaler Ebene eher standen, ist Inter so das typisch italienische Team, die hinten sehr, sehr solide stehen und dann halt vorne mit Nadelstichen dann ja zu Toren halt kommen. Aber allein diese Zwei-Hand-Situation, also ärgere mich da so ein bisschen. Aber wäre natürlich eine Cinderella-Story schon gewesen für Roger Schmidt, dass er mit Benfica da ins Halbfinale kommt. Aber gerade auswärts in Mailand mit einer, ja, mit einem 2-0 Rückstand, das sehe ich tatsächlich nicht aufzuholen. Also, und wenn, macht Benfica vielleicht nur eins oder ja, gewinnt es 1-0 maximal, aber selbst das sehe ich aktuell nicht unbedingt jetzt, auch wenn Benfica, ja, ich traue es ihnen einfach irgendwie nicht so zu. Und so ein Mailänder Stadtderby im Halbfinale hätte ja traditionell schon was Schönes. Zumal da ist dann im San Siro quasi Hin- und Rückspiel. Und das ist ja eigentlich für die Fans auch was echt Geiles. Also hätte schon auf jeden Fall was Kultiges, wenn eins der beiden Teams es dann packen sollte, ja, ins Finale.
Wollen wir aber nicht die aktuelle Situation von Mailand in der Serie A auch ein bisschen mit reinnehmen? Ich meine, die haben jetzt seit 5 Spielen nicht gewonnen. Gegen Salernitana war das einzige Unentschieden mit drin. Ja, und viele, viele 0-1 Spiele verloren, 2-1 gegen Spezia Calcio verloren. Also, die sind ja auch nicht in Form. Sprich, ja, wir müssen jetzt nicht näher in die Materie eingehen, jetzt Benfica, ob sie das holen können oder nicht, aber an einem guten Abend kann auch Benfica das Ding holen.
Ja, absolut. Das gegen Paris haben sie in beiden Spielen überzeugt, meiner Meinung nach. Gegen Juve waren sie auch super. Also, wenn man in so einer Gruppe besteht, denke ich auch, hat man an einem guten Tag auch eine Chance, mit 2 Toren mehr Inter zu schlagen. Klar, also ich sehe es jetzt auch nicht gegen null, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so krass wahrscheinlich ist. Aber du hast es eben angesprochen in Sachen Liga. Bei Chelsea ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Sie spielen ja eigentlich auch nicht unbedingt gerade den besten Ball. Sie haben in der Liga jetzt unter Lampard auch verloren und man dachte, gerade weil man die Chance hat, da wenigstens auf internationaler Ebene zu überzeugen, wenn man das schon nicht in der Liga tut, dass man da sich irgendwie fürs internationale Geschäft wieder qualifiziert, dass sie in Madrid eine Leistung bringen. Und letztendlich war das gefühlt, ja, ein Traumdenken, ein Luftschloss von Todd Boehly zu sagen, hier, wir gewinnen das Ding 3-0 vorher im Interview. Ja, gut,
Man
wollen wir
sieht, er
rein,
hat
mein
keine
Freund.
Ahnung vom Fußball, würde ich sagen.
Ja, der hört überall zu und denkt über all was, dass die reden, den will ich auch kaufen und so ergeht er. Deswegen mit Gavi ist ja gerade das große Thema, was mit ihm, mit Barcelona und da ist ja auch Chelsea anscheinend dran, aber ja, gefühlt ist es mit irgendeinem Playboy, der irgendwo mal was hört von einem Mädel, was er unbedingt dann aufreißen will. Also so ist die Lage da bei Chelsea. Benfica ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, aber für Inter ist es aufgrund der Sachlage auch in der Serie A schon enorm wichtig, da weit zu kommen, um halt vielleicht sogar das Finale klar zu machen. Ja, dass sie vielleicht eine Möglichkeit haben, das Ding zu holen, um dann wieder sicher in der Champions League zu spielen.
Ja, definitiv. Ich meine, ein Comeback ist, wenn man jetzt die letzten Spiele von Inter sich anschaut, schon möglich, weil Inter ja, ich glaube, aus den letzten 8 Spielen nur eins gewonnen hat und das war genau das Hinspiel. Und man sagt ja auch immer, so 2-0 ist mit das gefährlichste Ergebnis, weil du dich vermeintlich in Sicherheit wiegst, wenn du dann aber ein frühes Gegentor fängst, irgendwie, das kann ja auch ein Elfmeter oder ein Standard oder irgendwas sein und plötzlich ist das ganze Spiel wieder offen. Deswegen, ich glaube, das muss auch sagen, ich traue sogar eher Benfica ein Comeback zu als Chelsea zum Beispiel
Ja, da.
jetzt im Rückspiel. Aber man muss auch sagen, ich habe eben gerade mal nachgeguckt, in den letzten 7 Spielen hat Inter nie mehr als ein Tor kassiert, obwohl sie nur ein Spiel gewonnen haben, haben sie aber trotzdem nie mehr als ein Tor kassiert. Und selbst wenn sie ein Tor kassieren gegen Benfica, würde das ja nicht ausreichen. Das heißt, diese Serie müsste auf jeden Fall reißen, müsste auf jeden Fall reißen. Ich sehe für Benfica nur eine Chance, wenn sie früh in Führung gehen. Und ansonsten glaube ich, dass einfach die stabile, typische italienische Stabildefensive, sag ich mal, am Ende das für Inter über die Zeit retten kann. Mal schauen. Aber ich tippe auch, dass es Inter machen wird und damit auf jeden Fall ins Halbfinale einziehen wird.
Jo, und dann das Spiel der Spiele natürlich. Bayern gegen Man City. Ja, 3-0. Vielleicht ein bisschen zu hoch für den einen oder anderen, weil der Spielverlauf hat jetzt nicht, oder das Ergebnis spielt jetzt nicht den Spielverlauf, meiner Meinung nach. Bayern hat das etwas besser gemacht, aber gut, jetzt steht man da. Wirklich an einem Comeback haben ja viele nicht unbedingt geglaubt. Selbst jetzt Oliver Kahn hat direkt nach dem Spiel gesagt, wir müssen uns jetzt auf die Bundesliga konzentrieren. Also, da ist man eigentlich schon mit dem Kopf ein bisschen, ja, Feierabend, da wird nichts mehr gehen. Wir werden uns einfach nur noch gut präsentieren und fertig. Viele Karten sind zurückgegangen. Deswegen haben wir das hier noch Karten bekommen, weil viele ihre Karten einfach zurückgegeben haben. Keiner glaubt mehr an dem Comeback. Ja, jetzt kann keiner quasi mehr enttäuscht werden. Sprich, wenn man verliert, ist es so. Wenn man gewinnt, dann hat man quasi den craziesten Comeback aller Zeiten mitbekommen. Nun muss ich ehrlich sagen, bei der City-Mannschaft, also ja, weiß nicht, ob da wirklich so ein Riesen-Comeback möglich ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, nicht nur ein 3-0, aber auch vier Tore. Vier Tore Unterschied gegen City. Als ob die keinen Treffer in der Allianz Arena machen. Mindestens naja, ein.
Drei würden ja auch reichen für die Verlängerung auf dem Papier.
Ja, schön und gut, aber du musst dann irgendwann mal trotzdem ein Tor schießen, wenn du nicht ins Elfmeterschießen gehen möchtest oder was auch immer. Also ich rechne mal mit vier Toren. Also vier Tore gegen City und City schießt kein Tor. Das ist schon wie ein Sechser in Lotto meiner Meinung nach. Und daher schreibe ich einfach das ab. Also da wird jetzt nichts mehr gehen. Plus, was man jetzt einfach momentan hört, also die Mannschaft ist nicht gefestigt. Tuchel hat gedacht, dass er jetzt eine gefestigte Mannschaft bekommt, eine starke Mannschaft bekommt, aber wie es aussieht, als er sich das angeschaut hat, also da geht da muss noch viel mehr. Goretzka am Wochenende war er nur am Bequatschen, hat sich sehr oft ihn an die Seitlinie geholt, um ihn taktisch da ein bisschen einzuweisen. Er hat aber niemand anderen als Goretzka in dem Mittelfeld. Ich meine, Gravenberg ist so der einzige Mittelfeldspieler, den man so ein bisschen ersetzen kann, aber mehr auch nicht. Und er ist, glaube ich, nicht zufrieden mit der Mannschaft. Plus, jetzt kommt noch dazu, dass man Mané wahrscheinlich im Sommer abgeben möchte. Er findet einfach keine Position für ihn in seiner Taktik, so in Tuchels Taktik. Und von daher, ja, viel, viel, viel zu viel Kino. FC Hollywood, wie man es so nennt, der Bundesliga. Und da konzentriert sich momentan keiner auf den Fußball. Und ich sehe auch schwarz, wenn kein Neuner da ist. Wer soll bitte die Tore schießen bei Bayern? Wir haben es gesehen. Das war das große Problem in City. Sané, Weitschüsse, aber da ging gar nichts in der Offensive. Von daher, ich glaube, eine Unentschieden ist da drin. Man geht nicht unter, aber man verliert, also man verliert nicht, man gewinnt nicht, aber ein Unentschieden, ja, und dann schaut man weiter in der Bundesliga und baut seinen Kader quasi für die nächste Saison auf.
Ja, stimme ich dir zu. Vor allem die ganzen Nebenschauplätze, worüber wir dann auch nochmal in der Bundesliga dann zu sprechen kommen gegen Hoffenheim. Aber was mich halt schon wieder so ein bisschen medial halt nervt, so dieses Gerede gegenüber Sommer, dass er so unsicher sei, während man allein das Defensivverhalten, wenn du das City-Spiel komplett anguckst, allein die Bälle, die Sommer da zurückbekommen hat von Upamecano oder so oder jetzt in der Liga, du hast ihm angemerkt, dass der komplett verunsichert ist, dass der absolut keine Rückendeckung gerade bekommt, Upamecano. Dass ihm gerade so ein Pass aus, selbst ein 3-Meter-Pass ihm schwerfällt und ihm, ja, dieses City-Spiel gefühlt ihm gerade ein Trauma gemacht hat. Und deswegen ist jetzt da so eine große Gefahr, dass der in ein absolutes Leistungsloch fällt, was für die Bayern schon, ja, beschissen wäre. Daneben ein De Ligt, der mir kämpferisch sehr, sehr gut gefällt, den ich halt auch unbedingt, ja, als möglichen Leader oder als Kapitän mir erhoffe. Aber wenn ich dann halt lese, dass einem Sommer kritisiert wird, dass er ein paar Zentimeter zu klein wäre, allein so ein Gerede, klar, das Rodri-Ding war ein schönes Tor und natürlich fehlen ihm die gewissen Zentimeter, aber dazu sagen, ein Neuer hätte den hundertprozentig gehabt, selbst in seiner Prime.
Ich meine, jetzt weißt du es, gegen Hoffenheim war doch wieder das beste Beispiel.
Da hat er einen Schritt zu sehr nach links gemacht und da haben ihn da, ja genau, da hat er, das Stellungsspiel war nicht ganz perfekt. Bei dem Rodri-Ding würde ich gar nicht mal den Fehler unbedingt bei ihm suchen, weil bei dem Freistoß ist er halt einfach zu spät abgesprungen. Das hast du gesehen an seiner Bewegung, dass das ja motorisch einfach ein bisschen, ja, sah nicht unbedingt gerade gut aus. Aber jetzt gegen City, das Ding, daran, dass die Medien da wieder so ein großes Thema aufmachen. Manuel Neuer fehlt den Bayern so enorm. Was machen sie auf der Torwartposition? Ja, come on, ey. Also, es gab eine Zeit vor Manuel Neuer und die wird es nach ihm auch geben. Und Jan Sommer ist ein hervorragender Torwart und selbst kleine Torhüter haben es schon immer bewiesen, dass sie es auch können. Und dafür
machen sie es. Hä? Casillas zum Beispiel.
Casillas und Keylor Navas bei jeder verdammten WM mit Costa Rica. Also das sind Ochoa für Mexiko auch als Beispiel, ist auch nicht unbedingt der Größte. Deswegen, also ich ich mag das Gerede halt einfach nicht. Mich nervt das so ein bisschen, dass man sich immer sowas herbeireden muss. Und offensiv hast du halt schon viel richtig gesagt in Sachen Sané. Von ihm ging halt viel aus und ich hatte so das Gefühl, der wollte unbedingt seinem Ex-Verein einen drücken, aber es waren halt auch zu viele Einzelaktionen und Musiala war halt abgemeldet und über die Neuner-Position brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Also ich denke auch fürs Rückspiel maximal ein Unentschieden, aber diese City-Mannschaft wird das zu abgezockt machen, um sich da, keine Ahnung, 2-3 Tore sich einschenken zu lassen. Das glaube ich nicht.
Das Problem ist halt, glaube ich, bei den Bayern offensiv unter Thomas Tuchel, du merkst halt einfach krass, dass Thomas Tuchel eigentlich ein festgefahrenes Spielsystem hat, das bestimmte Spielertypen einfach braucht. Bei Julian Nagelsmann ist viel mehr, glaube ich, auf taktische Variabilität gesetzt worden. Da ist unfassbar viel mit Positionswechseln drin gewesen und so weiter und so fort. Deswegen lief es offensiv ja meistens trotzdem noch ganz gut. Wenn ich mir jetzt unter Tuchel anschaue, in den fünf Spielen, wo er da war, haben sie viermal entweder gar nicht getroffen oder nur ein Tor gemacht. Und diese letzten drei Tore, die sie dann jeweils gemacht hatten, waren auch alles drei Tore von Verteidigern mit Upamecano, De Ligt und Pavard. Da hat auch kein Offensivspieler getroffen. Und ich finde, das merkt man einfach dem System von Tuchel extrem an. Die spielen teilweise spielerisch nicht verkehrt, die kreieren einiges, wie ihr gesagt habt, über Sané und so. Aber die nutzen ihre Torchancen einfach nicht, weil das Positionsspiel unter Tuchel in der Offensive ganz, ganz anders ist als das von Julian Nagelsmann. Und auch defensiv, Erik hat es ja schon angesprochen, Upamecano momentan sehr verunsichert, aber auch er kann ja eigentlich kaum eine Pause bekommen, weil du nicht so richtig viele Alternativen hast. Ich finde es zwar an sich auch gut, dass er das Vertrauen in Anführungszeichen weiterhin bekommt und eben die Chance bekommt, seine Fehler auszubügeln, aber ich sag mal zum Beispiel im Hinspiel gegen City, das ist so ein Spiel, da musst du ihn eigentlich rausnehmen, weil du einfach spätestens ab dem Fehler merkst du einfach, da geht gar nichts mehr bei ihm. Da war der Ofen komplett aus. Aber du hast halt wenig Alternativen. Ne? Du hast fünf Verteidiger für vier Positionen. Das ist halt eine schwierige Nummer. Gerade in der Innenverteidigung hast du halt nur drei Spieler, von denen Pavard meistens außen spielt. Mittelfeld das gleiche Spielchen, es fehlt ein Sechser, ein Abräumer vor der Abwehr, Kimmich ist kein Abräumer, das ist ein Aufbauspieler, Goretzka ist gefühlt eher wie Musiala ein offensiver Achter, ein Box-to-Box-Spieler, ein Zehner, aber auch kein Abräumer, so ein Spielertyp fehlt komplett im Kader und da merkt man einfach, dass Thomas Tuchel da echt seinen Schaff hat, da irgendwie jetzt Ordnung reinzubekommen und für mich ist da auch ganz klar, wie für fast alle anderen, dass gegen Manchester City weder Bayern drei Tore schießen wird. Dazu hat man einfach die letzten Wochen gefehlt, wie sehr es in der Offensive auch hapert, auch in Sachen Chancenverwertung. Noch glaube ich, dass die Defensive, die ja, glaube ich, bis auf das Freiburg-Spiel, auch irgendwie seit dem Spiel gegen Paris, haben sie, glaube ich, bis auf das 1-0 in der Liga gegen Freiburg in jedem Spiel Tore kassiert. Noch kann ich mir vorstellen, dass City ohne Tor bleibt. Insofern denke ich auch wie Erik, vielleicht ist ein 1-1 oder ein 2-2, vielleicht mit ganz viel Glück, wenn sie eine Top-Leistung bringen, sogar ein 2-1-Sieg drin, aber mehr auch nicht. Und die Chance aufs Halbfinale ist für mich sogar, würde ich sagen, von allen 8 Mannschaften, die noch drin sind, bei den Bayern am geringsten Moment.
Ja. Denkt ihr auch, dass vom Spielplan her die Seite jetzt eben, wenn Real Madrid gegen City sich im Halbfinale stehen, auch den Champions League-Titel holen wird?
Das ist, würde ich sagen, natürlich die naheliegende Äußerung, die man erstmal so bringen kann, weil das halt einfach die Mannschaften sind, gerade mit Real, die halt international die letzten Jahre immer auf der Höhe waren.
Das ist mal die letzten Jahre weg, aber einfach die Champions League, ja. So, ich meine, City hat uns ja komplett geflasht, ne?
Ja, ja, also auf jeden Fall. City, finde ich, hatte zwischendurch in dieser Saison auch eine Phase, wo sie so ein bisschen, da hatten sie auch in der Liga ja so ein bisschen den Anschluss an Arsenal verloren oder so, aber wenn man sich jetzt einfach die letzten Spiele wieder von City anschaut, die rasieren ja gerade alles weg, egal ob Premier League, egal ob Champions League. Ich habe das Gefühl, dass für City gerade unter Guardiola so ein bisschen diese Saison, die ist, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann weiß ich nicht, ob wir es unter Guardiola überhaupt schaffen. Er hat seinen Neuner vorne reinbekommen, der hier ständig knipst. Der hat eine stabile Defensive, er hat wahnsinnig viele Kreativspieler. Also ich würde schon sagen, natürlich vom Kader her sowieso, aber auch von der aktuellen Form her sollte eigentlich die Seite, die dann Real gegen Man City im Halbfinale heißen würde, am Ende auch den Titel holen. Aber man darf nie die Italiener unterschätzen, wenn die es mal schaffen, defensiv gut zu bunkern, zum Beispiel AC Mailand, die wenig Tore fangen oder so, wenn die das irgendwie schaffen, da City den Zahn zu ziehen und sich irgendwie lange bei einem 0-0 halten können oder so, dann haben sie natürlich auch Möglichkeiten, aber der Favorit in einem Finale wird, glaube ich, schon die Mannschaft sein, die von der Turnierbaumseite Manchester City Real Madrid kommt.
Jo, dann wünsche ich eigentlich nur viel Spaß. Champions League Abend die Woche. Wir sind dann schlauer, was Halbfinale anbelangt, wer da gegen wen spielt. Freuen uns natürlich drauf. Und ja, wenn es am Mittwoch dann für mich Slider heißt, dann gibt es vielleicht die eine oder andere Story für euch oder jetzt ein anderes Bild. Mal schauen, ob ich dann ein Comeback miterleben kann, was auch immer. Aber
da können wir ja in der nächsten Folge alle aus dem Stadion berichten. Du am Mittwoch, ja. Ich Samstag und Niklas Sonntag. Perfekt.
Ja.
So sieht's aus. Für mich ist es ja echt schon seit...
Wollte ich dich nämlich fragen, war das letzte Mal bei dir ist schon eigentlich mit mir gewesen, aber davor war ja auch...
Nee, genau, davor gar nichts, nur mit dir eigentlich. Also...
Das war auch schon wieder 2,5 Monate her.
crazy Geschichte auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was da abgeht. Und würde sagen... Wir kommen zur Bundesliga, zu heißen Thema der Stunde momentan, natürlich schlechthin, die Absteiger in Anführungszeichen, sage ich das mal jetzt so, die wollen nicht absteigen, ne? Also da, was die machen, unten ist Rambazamba, wie der eine oder andere sagen würde. Angefangen am Freitag, crazy Abend, wir hatten Freunde bei uns, haben quasi nebenbei neben das Essen so ein bisschen Schalke, Hertha BSC geschaut. Und ich meine, die Memes davor habt ihr gesehen, es war eigentlich so prognostiziert worden, das langweiligste Spiel des Bundesligaspieltags. Keiner wird den Scheiß anschauen, was auch immer. Und dann, Junge, Bülter legt los, die Freistöße gehen rein. So, was war da los, Alter, Niklas?
Ja, es ist eigentlich ganz verrückt gewesen, weil als ich die Aufstellung gesehen habe, die da aufs Feld geschickt worden ist, da hatte ich schon die schlimmsten Befürchtungen, muss ich ehrlich sagen, in Kaminski. Der hat am ersten Spieltag gegen Köln 90 Minuten gespielt und hat jetzt in der Rückrunde gegen Bochum hat er eine Minute Einsatzzeit bekommen, da wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. Sonst hat der Mann einfach das ganze Jahr noch nicht gespielt, die ganze Saison. Da dachte ich so, um Himmels Willen, wie willst du denn einer ohnehin häufig wackeligen Defensive jetzt mit so einem Spieler plötzlich Halt geben? Oder auch im Mittelfeld ein Tom Kraus, der eigentlich die letzten Wochen mit der stärkste Schalker häufig war, weil er zumindest gegen den Ball sehr gut gearbeitet hat, sitzt auf der Bank. Dafür kommt Dani Lazar rein, der mich eigentlich lange nicht mehr überzeugt hat, sage ich mal, im Schalke-Trikot. Und deswegen hat das eigentlich jetzt nicht wirklich viel Optimismus da bei mir breit gemacht. Aber ich muss sagen, der Matchplan von Thomas Reis ist exzellent aufgegangen. Man hat einfach nach wie vor wieder gemerkt, das ist, was ich schon die ganze Zeit sage, dass einfach für Schalke Moritz Jens der Gamechanger überhaupt ist. Ich meine, den haben wir in der Winterpause geholt. Mit ihm haben wir jetzt 9 Spiele gespielt und keins davon verloren. Und 2 Spiele ohne ihn, die haben wir beide verloren. Das ist schon eine aussagekräftige Statistik. Und deswegen war es ganz, ganz wichtig, dass der Mann wieder zurückgekommen ist jetzt gegen die Hertha und jetzt hoffentlich im Saisonendspurt auf jeden Fall uns noch helfen kann. Die Mann-gegen-Mann-Verteidigung übers ganze Feld, die wir ja in der Rückrunde eigentlich sehr extrem gespielt haben, ist dieses Mal auch wieder extrem gut aufgegangen. Man muss aber bei aller Euphorie über 5 Schalker Tore, was man auch seit 2019, seit einem 5-1 gegen Paderborn in der Bundesliga nicht mehr hatte, muss man aber auch echt dazu sagen, dass die Hertha auch einfach grottenschlecht war. Das muss man einfach fairerweise auch sagen, weil, also was die verteidigt haben, beim ersten Tor, ja okay, da hatte Skarke auch ein bisschen Glück, das war ein Sonntagsschuss, okay, aber allein beim 2-0, wir haben einen Spieler, der eine Flanke bringt und einen Spieler im Strafraum. Und der eine Spieler im Strafraum wird einfach von keinem gedeckt. Ich weiß nicht, wo die ganzen Hertha-Verteidiger waren, aber dass sowas geht nicht, ja. Und auch die Konter beim dritten Tor, es war wirklich grauenhaft. Es waren wirklich grauenhafte Verteidigungsreihen, eigentlich auf beiden Seiten, wobei ich sagen musste, die Schalke haben sich so nach einer Viertelstunde eigentlich halbwegs gefangen und dann ging's. Aber was die Hertha defensiv gespielt hat, war desolat und absolut nicht Bundesliga-würdig. Deswegen war es am Ende auch ein echt verdienter Sieg, eine wirklich gute Schalker Leistung, die aber auch durch einen sehr, sehr schwachen Auftritt von der Hertha sehr begünstigt worden ist. Und Bülter, weil du ihn gerade noch angesprochen hast, ist, glaube ich, jetzt der zweitbeste Torjäger in der Rückrunde, hat jetzt auch schon wieder 9 Saisontore, das ist so ein bisschen die offensive...
Wie das dich anhört, Alter, krass.
Ja, ist die offensive Lebensversicherung, wenn du überlegst, dass Schalke so eine harmlose Offensive hat und dann hast du plötzlich trotzdem wieder einen Spieler mit 9 Saisontoren, also der schon wieder fast zweistellig getroffen hat und der in der Rückrunde sogar zweitbester Scorer ist, das ist schon heftig, aber zumal ich sagen muss, Anfang des Jahres so bei den Spielen nach dem Spiel gegen Frankfurt, nee, nach dem Spiel gegen Leipzig, wo wir 6-1 verloren haben, das letzte Hinrundenspiel im Januar, da habe ich noch gesagt, Bülter, der gehört mal auf die Bank, dem gelingt ja gar nichts, aber seitdem ist der Mann zum Glück wieder in die Spur gekommen und bitter ist jetzt halt, dass wir den Sieg am Freitag mit vielen, vielen Verletzungen bezahlen müssen. Ralf Fährmann, der neue Stammtorwart, neue alte Stammtorwart, wird wochenlang fehlen. Brunner, der Stammrechtsverteidiger, der die letzten Wochen hinten zumindest ein bisschen Stabilität uns gegeben hat im Vergleich zu denen, die jetzt dahinter sind, die jetzt ins Team reinrücken müssen, wird wochenlang fehlen. Skarke, Neuzugang im Winter, lange nicht eingeschlagen, jetzt scheinbar endlich in die Spur gekommen mit 2 Scorern in der ersten Halbzeit, wochenlang raus. Yoshida, gut, der hat jetzt am Wochenende nicht gespielt, aber auch der wird noch wochenlang fehlen. Das ist halt alles sehr, sehr bitter, wenn man bedenkt, dass trotz des Sieges die Situation weiter sehr prekär ist, man trotzdem weiterhin auf dem Abstiegsplatz steht. Wahrscheinlich noch mindestens mal 7-8 Punkte in den letzten 6 Spielen geholt werden müssen, um sich zu retten und da eben auch noch Gegner wie in München zu Hause gegen Frankfurt und in Leipzig kommen. Deswegen tut das schon ein bisschen weh. Trotzdem, der Sieg war wichtig und es war mal wieder ein schönes Gefühl für einen Schalke-Fan, so viele Tore bejubeln zu können. Und ich hoffe, dass man nächste Woche Freitag gegen ja auch personell angeschlagene Freiburger vielleicht nochmal nachlegen kann.
Ja, aber ich meine, gut, 3 Punkte, 24 sind es jetzt, auf Platz 17 seid ihr jetzt hoch. Erik hat es aber eigentlich vorher schon vor der Folge gesagt, irgendwie hat es nichts gebracht. Die Konkurrenten haben nicht mitgespielt, angefangen mit Hoffenheim, also dass sie da bitte Unentschieden holen in Bayern. Unglaublich, aber kommen wir mal auf die direkte Konkurrenz. Was hat bitte VfB Stuttgart gemacht gegen Borussia Dortmund? Da ein Riesen-Comeback gegeben. Mit Hertha, klar habt ihr den direkten Konkurrenten besiegt, seid jetzt aber eben, was Punkte anbelangt, eben ja nicht sehr weit entfernt. Du hast gesagt, Erik, wie war der Titel? Liegt euch nicht mit den Absteigern an oder sowas?
Never,
ne?
Fuck with, also die Abstiegskandidaten, so wird
die Titel. Die werden auch weiterhin, glaube ich, die da oben nerven, ne? Bis zum Ende.
Ja. Ich denke auf jeden Fall auch. Und jetzt kommt noch nur so eine andere Komponente rein: Trainerentlassung, wir haben es angesprochen, Paul Dardai. Paul Dardai ist einer, der bei der Hertha jetzt einsteigen wird, der den Verein super lange kennt. Das ist so einer wie der Huub Stevens von Schalke, der Thomas Schaaf von Werder Bremen, der immer gerne irgendwie eingesetzt wird oder wurde, zumindest Stevens und Schaaf in Bremen oder Labbadia hier als Feuerwehrmann. So ist das Gefühl Paul Dardai. Aber das ist ja allein schon wieder ein Meme schlechthin, wenn man vor 2 Jahren Dardai entlässt, mit der Aussage, oder vor 3-4 Jahren, ich weiß nicht, wie es war, aber ich habe es noch im Kicker gelesen, das war genau zu dem gleichen Zeitpunkt wie jetzt, genau der gleiche Tag. Und es hieß, sie würden einen Trainer gerne haben, mit dem man international spielen will, der mehr Charme oder mehr Name reinbringt in die Marke Hertha BSC. Und jetzt ist man nach 3-4 Jahren wieder an den Entschluss, wir müssen back to the roots gehen, wir müssen den Berliner Weg einschlagen. Also allein das ist schon wieder, ja, Berlin zieht so ein bisschen seine Kreise und entweder es geht halt komplett nach hinten los, für mich standen sie unter Dardai immer für einen sehr, sehr strukturierten Defensivfußball, die hier und da mal schon ihre guten Spiele hatten. Aber ja, gerade jetzt am Wochenende dann gegen Bremen muss man gucken, was das für Einwirkungen auf ein Spiel hat. Gerade wenn Füllkrug wieder am Start ist, wird es natürlich auch schwer für die Hertha-Abwehr, die sich jetzt erstmal umstellen muss. Aber danach spielst du gegen München, danach hast du ein Duell zu Hause gegen Stuttgart und Heimspiel auch noch gegen Bochum. Also gerade die Heimspiele, die müssen jetzt abliefern. Und ich bin echt gespannt, ob das Dardai noch biegen kann. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es auch nur eine Lösung für dieses Jahr. Ich finde, Magath hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht. In dem Verein fällt man immer gerne in alte Muster. Und ich finde gerade so ein Trainerposten mit so einer Legende quasi, Dardai ist ja eine Legende schon bei der Hertha, warum nicht mit ihm einfach mal in die zweite Liga gehen, falls es runtergeht? Warum nicht? Warum wagt man es nicht, wenn man jetzt die nächsten Wochen guten Fußball spielt, aber trotzdem absteigt? Also ich bin da wirklich gespannt, was sie jetzt bei der Hertha die nächsten Wochen tut, gerade weil sie für mich tendenziell noch das leichtere Restprogramm haben. Sie haben die direkten Duelle im Gegensatz zu Schalke, wo Schalke jetzt nur noch so ein, zwei Spiele hat, wo man auf dem Papier sagen muss, das müssen sie gewinnen. Deswegen, also super eng. Und zu Stuttgart, also mein Respekt, Hoeneß bis jetzt ungeschlagen, Pokal lief wunderbar, dann das Duell gegen Bochum, direkten Konkurrenten geschlagen und jetzt schlägst du einen in Unterzahl einen Titelaspiranten, einen BVB, der schon wieder über 90 Minuten nicht überzeugt hat. Das Spiel hatte so ein bisschen Werder-Vibes, also Werder gegen BVB aus der Hinrunde. Ich fand den BVB auch die erste Halbzeit, wo sie 2-0 geführt hatten, schon nicht unbedingt zwingend genug und führen trotzdem 2-0. Klar hatten sie ihre Torchancen, Dortmund immer, aber hinten war das einfach viel zu wackelig und letztendlich ist genau das wieder losgedreht in der zweiten Halbzeit. Fangen sie sich eins, wackeln sie. Aber in Unterzahl, und du weißt, im Parallelspiel steht es 1-1, darf dir das einfach nicht passieren. Und ich fand auf YouTube die ganzen Vlogs dazu von den ganzen Dortmund-Fans super interessant zu sehen. Dieses Bad der Emotionen. Du machst ein 2-0, denkst so, ja, locker easy. Dann auf einmal kassierst du das 2-2, denkst du so, Alter, was geht in dieser Mannschaft ab? Die regen mich dermaßen auf. Kann ich absolut verstehen, weil in Überzahl so ein Spiel abzuliefern, dann machst du es 3-2 und denkst so, boah, geil. So müssen Meister spielen, so mit so einer Mentalität. Darum geht's. Und dann kassierst du in der 90. plus 7. Also, Bundesliga wirklich an dem Wochenende, Chapeau. Es macht einfach Woche für Woche Bock und diese Spiele, wo es um oben was geht und wo es um unten was geht, glaube ich, werden die nächsten Wochen auch mega, mega eng werden. Und davon haben wir jetzt am Wochenende auch ein paar, also wo relativ formstarke Mannschaften aufeinandertreffen, aber auch Krimis unten. Deswegen, also das Spiel zählt für mich ja schon zu meinen Top 3 Spielen der Saison, ohne Wenn und Aber. Würde ich jetzt
nicht
mal
schlecht,
sagen, aus neutraler Betrachtung, definitiv.
Ich meine, das war das Beste eigentlich, was man aus das Beste, aber immer noch positiv gesehen aus Bayerns Sicht, weil ja. Kurzer Zeit sah es ja so aus, okay, Dortmund gewinnt das Spiel, punktgleich, jetzt folgen immer wieder diese Krisengespräche, was auch immer, und dann macht man eben so ein Ding. Und dann kommt mal zu Hoffenheim, die jetzt ja mit diesem Punkt auch so fast leicht unten rausgegangen sind. Jetzt mit 29 Punkten Abstand sind es jetzt mittlerweile 5 auf den VfB. Ja, also da hat man mit Pellegrino Matarazzo wahrscheinlich den richtigen Trainer erwischt, der dann die Mannschaft wieder zusammengerappelt hat und gesagt hat, okay, wir holen jetzt so viele Punkte, damit wir wieder rauskommen und halten eben die Klasse. Also man sah sich gar nicht so gefährdet. Und aus Bayerns Sicht, wenn wir jetzt den Sprung quasi nach oben machen oder vorher lieber Bochum nehmen, über die wollten wir auch ganz gut sprechen. Ja, du hast gesagt, Alter, gegen Union Berlin in der alten Försterei, ich meine, wir sagen es Woche für Woche, die Statistik, da zu gewinnen ist ja unmöglich fast. Aber noch einen Punkt zu holen, okay, nicht schlecht. Wie du schon vorher gesagt hast, Titel Never Fuck with the Absteiger, Alter. Die wollen, die haben richtig Bock. Und die Bundesliga zeigt es immer und immer wieder, die da unten spielen mit, solange es geht, bis zum 34. Spieltag. Also da kann eben jetzt nicht, weil du eben auch die restliche Bundesliga getippt hast, also alles offen, wirklich. Hertha kann gefühlt noch aus den Abstiegsplätzen rausgehen und Relegationsplatz auch entkommen. Also ich sehe da wirklich alles offen und das hat Bochum eben bewiesen. Aber jetzt mal zurück zu Bayern. Ein 1:1 in der Allianz Arena. Ich glaube, wer sich die Champions League-Folge angehört hat, der hat schon so gemerkt, okay, wie wir auch schon gesagt haben, Tuchel ist angekommen, hat eine ganz andere Mannschaft erwartet. Es sind doch viel mehr Baustellen da, als man denkt. Auf die Spieler, die Julian Nagelsmann gesetzt hat, die finde ich Thomas Tuchel gar nicht gut. Und ich denke, da würde ich eher auch mit Lager Tuchel gehen, weil so ein Goretzka ist jetzt für mich, keine Ahnung, der war viel zu schwach in den letzten Wochen, hat keine gute Leistung gezeigt. Und du brauchst halt neben Kimmich so einen weiteren Spieler auf Augenhöhe, der das Spiel macht, der aber auch körperlich stark ist, der damit nach vorne gehen kann. Und das fehlt momentan bei Goretzka. Man hat es auch gut gesehen gegen City, wo er wirklich, sagen wir mal so, einen Geist verteidigt hat beim Tor gegen von Rodri. Da hat man es ganz gut gesehen. Und jetzt wird auch noch drauf spekuliert, wahrscheinlich Cancelo mit ins Mittelfeld reinzunehmen gegen City. Also so schlimm ist es. Beziehungsweise, wenn ihr es jetzt hört, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Ich glaube, das Spiel hat wieder vielen, vielen Leuten die Augen geöffnet, was momentan bei Bayern falsch läuft. Man darf aber auch nicht so Hoffenheim schlecht reden. Die haben es einfach in dem Spiel auch gut gemacht. Und die Bayern eben auf Trab gehalten. Und ein Punkt, denke ich mal, auch verdient aus München mitgenommen. Und damit bleibt es oben weiterhin spannend. Augsburg, da haben wir gesagt, die einzige, also mit, was waren es, 3 Spiele, ne? Wo ein Sieg gab, sonst nur unentschieden. In dem Spiel Leipzig-Augsburg und bei euch Werder Bremen gegen Sportclub Freiburg. So, du sagst, oder wir haben diskutiert, unglücklich für die für die Bremer. Ich sag, die muss man erstmal machen. Was sagt Niklas?
Zu was genau meinst du jetzt? Zu den Toren von Freiburg?
Oder was? Also nicht nur zu den Toren, zum Spiel allgemein, weißt du, so. Ich meine, klar, Bremen ein gutes Spiel gezeigt, okay. Freiburg vielleicht so mit dem, was man bekommen hat, das meiste rausgeholt, aber für mich war das nicht einfach, also die Kopfballtor oder der Abstoß, weißt du, die musste erstmal so präzise rein, hämmern war es nicht, aber präzise rein schießen, also.
Nein.
Die waren nicht einfach, ne? Und da hat Freiburg eben das gezeigt. Wenn sie eine Chance bekommen, machen sie es.
Ja, das stimmt. Also ich muss eher insgesamt sagen, dass mich allgemein der Sonntag fußballmäßig jetzt nicht so krass die Spiele gecatcht haben, was halt einfach, glaube ich, daran lag, dass man halt einfach an dem Spieltag vorher schon echt krass verwöhnt war. Freitagabend siehst du 7 Tore in einem Spiel, wo eigentlich jeder davor ausgeht, dass das vielleicht eine Nullnummer wird oder vielleicht mal irgendwo ein Ball mal über die Linie kullert, aber dass man 7 Tore sieht, hätte keiner erwartet. Die Konferenz am Samstag absolut geistesgestört, was in Stuttgart passiert ist, wo man das Gefühl hat, die Absteiger wehren sich oder die Abstiegskandidaten wehren sich alle, keiner will runter und oben will aber auch keiner Meister werden. Und ich glaube, die anderen Spiele waren halt dann vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen verhältnismäßig einschläfernd, aber war halt natürlich insgesamt ein bisschen weniger Action. Für Werder würde ich sagen, war die Niederlage schon sehr, sehr unglücklich, weil wenn man bedenkt, dass bei Bremen ja zum Beispiel mit Niklas Füllkrug auch noch der Topscorer gefehlt hat und so weiter, finde ich schon, dass Bremen echt ein gutes Spiel gezeigt hat. Am Ende ja auch mehr Tormöglichkeiten, mehr Torschüsse und so weiter hatten als die Freiburger. Aber nichtsdestotrotz natürlich gehört da schon auch eine Portion Qualität dazu, sage ich mal, am Ende die Dinger kaltschnäuzig vor den Toren zu verwerten. Und das hat eben Freiburg geschafft. Das ist, ich glaube, Erik hat es vorhin auch schon mal erwähnt oder vor dem Podcast, weiß ich nicht, ist so ein bisschen der Union-Berlin-Style. Daher, da ich mich in der Hinrunde hat Union auch gegen Schalke 7 Torschüsse im ganzen Spiel gehabt und hat 6 Tore gemacht. Das ist dann halt einfach brutal effizient. Es ist eine hohe Qualität, die man aber auch braucht, wenn man eben mit einem Kader wie Freiburg ihn hat. Bei allem Respekt vor dem Freiburger Kader, aber wenn man mit einem Freiburger Kader am Ende in den Europapokal will oder sogar die Champions League Plätze attackieren will, dann braucht man auch einfach diese Kaltschnäuzigkeit. Und deswegen würde ich sagen, unterm Strich war es ein glücklicher Sieg für Freiburg. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt ein Riesenschocker für mich war, dass ich jetzt gesagt hätte, mit dem Spielverlauf, ach du Scheiße, das Spiel, das darf Freiburg auf gar keinen Fall gewinnen. So krass überlegen fand ich Werder dann auch nicht, aber insgesamt glaube ich schon von den Spielanteilen her und von den Tormöglichkeiten hätte Werder mindestens mal einen Punkt verdient gehabt, eher 3. Eben vor allem auch angesichts dessen, dass natürlich der Topscorer bei denen vorne drin ja, einfach kurzfristig ausgefallen ist.
Aber letztendlich sind das genau die Spiele, die man in der Hinrunde noch gewonnen hat. Und da finde ich halt einfach den Bremer Fußball vielleicht ein bisschen, ja, zu berechenbar. So der Schlüssel ist so ein bisschen des Aufsteigers oder huch, der Überraschungseffekt des Werder-Fußballs ist so ein bisschen, naja, gelesen worden, finde ich, von vielen Teams. Und ja, man wird sich da jetzt was überlegt haben. Deswegen, also ich finde, ja, dann entweder eine Systemumstellung würde dem Ganzen ein bisschen helfen oder mal neue Leute reinzubringen. Aber wie gesagt, spielerisch finde ich Bremen einfach grundsolide. Aber wie ich schon sagte, solche Spiele hätte man einfach in der Hinrunde mindestens einen Punkt geholt. Und das Spielglück ist jetzt nicht aktuell auf unserer Seite, während man in der Hinrunde hier und da schon die Spiele drin hatte, wo man auf dem Papier auch hätte verlieren können oder. Ich erinnere mich immer an die späten Tore, die Werder ja bekanntlich schießt. Aber ja, abgesehen von den letzten 10 Minuten ist bei Werder-Spielen läuft über die restlichen 80 auch nicht immer alles rund. Und dann immer nur zu hoffen, dass die letzten 10 Minuten dann ordentlich reinhauen, ist halt auch verquatscht an der Stelle. Aber ja, ich bin da voll und ganz bei Niklas. Die Sonntagpartien waren natürlich jetzt nicht so unbedingt zwingend und interessant. Gerade in Hinblick auf das letzte natürlich mit Leverkusen-Wolfsburg war jetzt auch nicht unbedingt ein Leckerbissen, aber gerade für den Abstiegskampf war ja Bochum in Union noch ein sehr, sehr spannendes Spiel, wobei man auch wirklich sagen muss, Union in der Statistik, die wir ja heute gelesen haben, haben sie den niedrigsten Wert für Expected Goals und allein die Statistik, würde man das Ganze in jedem Spiel jetzt mal betrachten, hätte Union gerade mal 34 Punkte gehabt. Also das ist dann natürlich schon ein mega Einschnitt und das zeigt einfach nur für eine sehr entschlossene, effektive Mannschaft, die der Urs Fischer geformt hat. Und ja, letztendlich finde ich es aber trotzdem ein bisschen, ich keine Ahnung, wie ich diese Entwicklung im deutschen Fußball finden soll. Ich meine, das Thema hatten wir ja, was Niklas schon gesagt hat, immer dieses, wie hast du es damals formuliert, da mit dem Pressing, dass man früh drauf geht und
ja, viele Vereine versuchen sich über Pressing als Spielidentität zu definieren und Pressing ist halt keine Spielidentität, sondern Pressing ist Stilmittel für eine Spielidentität. Aber dazu gehört halt viel mehr. Das heißt, wenn du presst und den Ball eroberst, musst du mit dem Ball auch was anfangen.
Genau.
Und das ist eine Sache, die ich im deutschen Fußball in der Bundesliga zunehmend weniger sehe. Bei den Bayern ja, bei Dortmund vielleicht in Ansätzen oder bei Leipzig, aber bei ganz, ganz vielen Vereinen, die sind froh, wenn der Gegner den Ball hat, damit sie pressen können.
Genau.
Aber wo alleine schießt man auch keine Tore.
Immer die Hoffnung auf den zweiten Ball. Und das habe ich ja beim Freiburger 2-1 dann zum Beispiel gesehen, wo Weiser das Ding ja, dilettantisch wegköpft und dann halt Salai, glaube ich, in die Füße, der dann einfach direkt reinflankt. An sich hätte man das schon besser verteidigen müssen. Aber das ist, wie gesagt, der Fußball in der Bundesliga. Das hat ja Streich selber gesagt, dass diese Spielweise sehr on vogue ist. deswegen, ich weiß es nicht, ob ich es geil finde, wenn wir nächstes Jahr mit Freiburg und Union in der Champions League dann Radau machen wollen, in Anführungsstrichen. Also für die Entwicklung, ja, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen kritisch zu hinterfragen, aber aus Fansicht freue ich mich natürlich, weil das halbwegs sympathische Vereine sind mit einer coolen Fanbase. Aber für die spielerische Entwicklung in der Bundesliga, puh, eher so lala, würde ich jetzt mal so sagen. Weiß nicht, wie ihr es seht.
Ja, definitiv, habe ich ja schon vor ein paar Wochen schon gesagt. Ich finde die Entwicklung nicht nur so lala, sondern ich finde das eigentlich eine sehr, sehr, sehr schlimme Entwicklung des Fußballs in der Bundesliga, weil es einfach in meinen Augen, also nach meinem Dafürhalten, einfach der Grundkultur des Fußballs komplett widerstrebt, wenn du gar nicht den Ball haben willst. Ja, früher hat man gesagt, ey, man muss gucken, dass man den Ball bekommt, weil wenn der Gegner einen Ball hat, kannst du kein Tor schießen. Jetzt ist es mehr so, oh, hoffentlich hat der Gegner den Ball, damit wir ihn dann irgendwie in einem gefährlichen Raum erobern können. Finde ich halt, ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Ja, ich habe da jetzt letztens auch Statistiken zugelesen, die Anzahl der Tore, die durch einen unmittelbar vorangegangenen Fehler eines Gegenspielers quasi entstehen, die nimmt halt immer mehr zu. Jetzt kann man sagen, gut, bei jedem Tor hat irgendwer irgendwo einen Fehler gemacht. Aber damit sind halt wirklich unmittelbare Ballverluste gemeint. Sowas wie zum Beispiel bei Upamecano gegen City letzte Woche oder so, dass du einfach so wirklich schlechte Ablagen oder wie Weiser jetzt sehr schlechte Ablagen im Kopf oder dumme Fehlpässe oder sowas hast, weil du nur versuchst, die Räume zu besetzen, um den Gegner am Fußballspielen zu hindern. Und das ist natürlich eine Art und Weise, so kannst du Fußball spielen, so kannst du auch kurzfristig Erfolg haben, gerade wenn du vielleicht eine Mannschaft bist, wie Freiburg oder Union oder sowas, die jetzt nicht über die absoluten Weltklassespieler verfügen. Aber so kannst du nicht langfristig eine Fußballkultur prägen. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen ist die Entwicklung dahingehend auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Auch wenn ich sagen muss, dass diese Bundesliga-Saison für mich eine der spannendsten seit vielen, vielen Jahren ist, weil wir kommen jetzt echt in die Schlussphase der Saison. Und für mich gibt's nur, also für mich sind nur Freiburg, Köln und Bremen eigentlich die drei einzigen Mannschaften, wo ich sage, so für die spielen, glaube ich, in den letzten 6, 7 Spielen jetzt um die goldene Ananas, weil sie irgendwie, glaube ich, nicht mehr in den Abstiegskampf reinkommen. Dafür haben, glaube ich, Köln und Bremen 8 Punkte Vorsprung nach unten und da sind so viele Teams auch unten drin, die müssten ja alle die Punkte dann holen. Das heißt, ich glaube, die werden nicht mehr unten reingezogen, aber nach oben geht auch nichts. Ansonsten ist aber alles, wenn ich mir anschaue, von Platz 9 Wolfsburg mit 40 Punkten, wenn der 7. Platz zur Conference League reicht, falls der DFB-Pokalsieger eben Leipzig zum Beispiel ist oder Freiburg.
Du meinst aber Gladbach wahrscheinlich, oder? Gladbach, du hast eben Freiburg gesagt.
Oh, Freiburg, nee, ich meinte Gladbach, Köln, Bremen, die drei. Ja. Dann habe ich mich versprochen. Freiburg ist natürlich ganz oben drin, weil ansonsten alle Mannschaften ab Wolfsburg aufwärts spielen um die internationalen Plätze, Conference League, Europa League. Der Kampf um die Champions League, Leipzig und Freiburg trennt gerade mal einen Punkt. Der Meisterkampf war, glaube ich, lange, lange nicht mehr so spannend. Wo man ja auch sagen muss, hätte Dortmund am Wochenende jetzt wirklich nicht mit viel Aufwand, wenn du in Überzahl spielst gegen einen Abstiegskandidaten und mit 2 Toren führst, nicht mit viel Aufwand hätten sie da oben wieder punktgleich mit den Bayern sein können. Unten im Abstiegskampf dreht sich das Ganze jede Woche. Da steht eine Mannschaft plötzlich überm Strich und ist 2 Spieltage später wieder Letzter. Und dann 2 Spieltage später stehen sie wieder überm Strich. Also ich finde, in sämtlichen Bereichen der Tabelle gibt es wirklich spannende Kämpfe, wo sich jede Woche auch die Ausgangslagen wieder neu verändern. Und wie gesagt, wenn du 6 Spieltage vorm Ende 3 Mannschaften hast, für die es vielleicht jetzt in der Liga nicht mehr um allzu viel geht, sage ich mal, die so ein bisschen um die goldene Ananas vielleicht noch spielen, weil sie halt einfach im Niemandsland der Tabelle ein bisschen sind, dann ist es aber schon eine gute Entwicklung, weil ich erinnere mich an viele Jahre, wo dann 4 bis maximal 5 Mannschaften im Abstiegskampf waren und dann gab es mal noch einen Kampf irgendwie zwischen Platz 6 und 7 oder zwischen Platz 4 und 5. Meister war auch schon klar. Und dahingehend finde ich einfach die Bundesliga-Saison dieses Jahr sehr, sehr spannend und das zeigt ja auch, dass in der Liga momentan gefühlt jeder jeden schlagen kann. Wenn man jetzt überlegt, dass die Paarungen diese Woche fast überall oder in den meisten Spielen eine Mannschaft von oben gegen eine Mannschaft von unten war, ob das Bayern-Hoffenheim ist, ob das Stuttgart-Dortmund ist, ob das Leipzig-Augsburg ist. Also ganz häufig war eine Mannschaft von oben gegen eine Mannschaft von unten und nur Leipzig hat sich von den Mannschaften durchsetzen können mit 3-2 und auch das war ja knapp. Bayern hat Punkte gelassen, Dortmund hat Punkte gelassen. Also momentan ist wieder der Ruf, sage ich mal, dass in der Bundesliga alles immer so schnell entschieden ist und Meister klar ist und so weiter. Dem widerspricht die Bundesliga gerade und das ist für die Attraktivität der Liga trotz aus meiner Sicht nach wie vor fehlender Spielkultur und fehlender Spielidentität im Fußball, aber zumindest dahingehend eine positive Entwicklung.
Ja. Jetzt habe ich mir auch noch den nächsten Bundesligaspieltag angeschaut. Es wird richtig geil. Also ich meine, jetzt kann Bremen zeigen, was sie von Schalke gelernt haben gegen Hertha. Mal schauen, was da passiert. Augsburg spielt zu Hause gegen VfB Stuttgart, auch direktes Duell.
Und das Freitagabend, der die letzten Wochen eigentlich eher kacke war, aber Schalke jetzt mit Ausnahme mal ein Spektakel gemacht.
Ja, und apropos Schalke, die bekommen es dann eben jetzt mit Freiburg zu tun. Also das ist jetzt im Geben und Nehmen gerade die ganze Zeit, Bochum zu Hause gegen Wolfsburg. Es bleibt spannend, Leute, und wir haben vor, wirklich vielleicht in ein, zwei Wochen mal uns dann zusammenzusetzen, diesen Kicktipp-Spiel-Dingsbums da bei Kicker rauszupicken und jeder gibt dann seine Ergebnisse live in dem Podcast und mal schauen, was dann am Ende bei uns rauskommt, welche Mannschaften runter müssen, wer in die Relegation, wer sich sichern kann. Also da schaltet auf jeden Fall ein, wenn es heißt, die restliche Bundesliga-Saison wird getippt. Und ja, ich meine, wir hätten jetzt alles gedeckt, außer ich habe ein Thema vergessen.
Nee, ich wüsste jetzt keins, nur dann bis Montag und wir berichten dann alle aus dem Stadion, würde ich sagen.
Genau, so sieht's aus. In diesem Sinne kann man einfach nur sagen, bleibt fit und habt ein schönes Champions League, jetzt habt ihr Champions League schon gehört, natürlich. Habt ein schönes Bundesliga-Wochenende oder Fußball-Wochenende und bis Montag. Adios. Ciao, ciao.